Wir sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Asozial, dem marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Podcast zur Politik und zum ganzen Rest. Zwei aktuelle Themen heute. Einmal Notre Dame und der Brand dort und was daraus folgt und was darauf folgt zeitlich. Und zweitens ein Thema, was auch in freiheitlichen Diskussionen umstritten ist, Impfpflicht jetzt im Anschluss an die ganze Masern-Diskussion. Kommen wir zu Notre Dame. Passt zu Ostern, das ist ja die Osterausgabe von Asozial. Ein christliches Symbol hat gebrannt, ein christliches Symbol von überragender Bedeutung und gleichzeitig ein staatliches Symbol. Ein System staatlicher Herrschaft, das hat man schon daran gemerkt, wie der französische Präsident damit umgegangen ist, aber auch an der Geschichte ist das leicht abzulesen. Wurden Könige gekrönt, wurden viele staatliche Handlungen durchgeführt. Es ist ein Symbol des modernen französischen Zentralstaates seit langer Zeit. Und Symbole sind wichtig. Betrachten wir erstmal das Christliche. Für viele Menschen sind derartige Symbole wichtig, geben ihnen Identität, geben ihnen Zugehörigkeitsgefühl und unterstützen ihren Glauben, gehören praktisch zu ihrem Glauben. Bei Staaten ist das nicht so sehr anders. Es ist, wie gesagt, auch ein staatliches Symbol. Es ist auch ein darüber hinausgehendes Symbol für die europäische Kultur, ganz ohne Zweifel. Viele Menschen haben es gesehen. Viele Menschen waren wirklich geschockt und angerührt. Und wir sehen ja auch die Spendenbereitschaft von ganz, ganz großen Spenden bis zu kleinen für den Wiederaufbau. Ich will mich hier gar nicht mit den Brandursachen befassen. Das ist offenbar ein Unfall gewesen, wie fahrlässig oder nicht fahrlässig, das kann ich nicht beurteilen. Es werden vielleicht Experten irgendwann beurteilen können. Der materielle Schaden ist offensichtlich groß. Der Schaden, dass so ein Symbol brennt, ist offensichtlich in den Augen vieler Menschen auch groß. Doch erstmal, was für mich das Wichtigste und Interessanteste ist, Menschen sind nicht zu Schaden gekommen. Kein einzelnes Menschenleben kann ersetzt werden durch Symbolkraft. Also das ist das Gute an der Katastrophe. Es sind auch Kunstwerke verbrannt. Eine ganze Menge konnten auch gerettet werden. Reliquien, religiöse Gegenstände konnten gerettet werden. Nun könnte man sagen, das muss schnell wieder aufgebaut werden. So schnell wie möglich, wenn so ein Symbol untergeht oder wenn so ein Symbol ernsthaft beschädigt ist, so ein Ort der kulturellen Identifikation, muss das schnell wieder aufgebaut werden. Ich würde sagen, ja, aufbauen ja, aber wir müssen uns die Frage stellen, wer baut das auf und wer bezahlt es? Das klingt jetzt ganz fürchterlich, wenn es um so etwas Kulturelles, Religiöses geht. Aber es ist immer eine moralische Frage, eine politische Frage. Das Gebäude ist im Staatsbesitz. Es ist nicht im Kirchenbesitz. Es ist Eigentum des französischen Staates. Der französische Staat hat es nicht versichert, mit kleinen Ausnahmen, jedenfalls nicht annähernd, so wie es hätte versichert werden müssen, um die Wiederaufbaukosten zu tragen. mit dem Argument, naja, die Versicherungsbeiträge über die Jahre wären viel teurer als der mögliche Schaden. Ja, kann man so sehen, das nennt man bei uns Selbstversicherungsprinzip. Das macht die Bundesrepublik auch. Doch, dann sollte man vielleicht Rücklagen bilden, um in solchen Schadensfällen gewappnet zu sein. Nun braucht der französische Staat vielleicht auch keine Rücklagen, weil er immer noch ein sehr reicher Staat ist, eine sehr reiche Organisation und ein paar Milliarden letztlich in dem keine Rolle spielen. Viele, auch wohlhabende Franzosen, wollen jetzt spenden. Auch in Deutschland wird schon zu Spenden aufgerufen. Es wird auch gleich als europäisches Symbol bezeichnet. Kommentare gelesen, dass wir uns nun jetzt wieder vereinigen können, indem wir alle den Franzosen helfen. Da hört es bei mir dann irgendwann auf. Erstens, Eigentümer sind zuständig und wenn es der Staat ist, ist er zuständig. Ist wahrscheinlich auch für den sehr hohen Rekonstruktionsbedarf und Renovierungsbedarf, der aufgelaufen war, der zu diesen Arbeiten jetzt führte, in denen dann oder bei denen dann das Feuer ausgebrochen ist, zuständig. Zweitens, diese Verquickung von religiösen Kulturen, kulturellem und staatlichem Symbol ist für mich dubios und gefährlich. Von dort werden die Entfernungen gemessen in ganz Frankreich sein Symbol eines Zentralstaates, eines starken Zentralstaates. Eines starken Zentralstaates, der sich immer wieder trotz allem Säkularismus der Unterstützung der Kirche versichert hat. Es ist ein kulturelles Symbol des starken französischen Zentralstaates und des Zentralismus. Damit kann es per se zwar in einem kulturellen, abstrakteren Sinne, aber nicht in einem politischen und realeren Sinne ein Symbol für Europa im Übrigen sein. Es ist auch ein nationalistisches Symbol, ein nationales Symbol. Ich bin sehr für nationale Symbole und für die Erhaltung nationaler Symboliken und auch regionaler, lokaler, religiöser, kultureller. Aber was mir sehr bedenklich erscheint, ist diese Totalvereinnahmung dieses Symbols durch den französischen Staat. Wenn man Macron am Abend des Brandes gesehen hat, das ist für mich jedenfalls kein Symbol der Freiheit und ist auch eigentlich kein Symbol europäischer Kultur. Es ist ein Symbol eines zentralistischen Staatsdenkens. Und die Methode der Frankreich baut das wieder auf, dann hat er gleich einen Zeitplan gemacht, ohne jede Abschätzung, was da sinnvoll sein könnte, was da vielleicht geleistet werden muss. 5 Jahre und dann hat er noch einen Ex-Militär zum Chef der ganzen Aktion gemacht. Was finde ich eine sehr unangenehme Symbolik. Es ist auch eine Symbolik, aber es ist eine sehr unangenehme Symbolik. Das Gebäude bleibt sicher natürlich im staatlichen Eigentum in Frankreich. Alle alten Kirchen in Frankreich sind im staatlichen Eigentum mit ganz geringen Ausnahmen. Und es bleibt ein Symbol der Staatlichkeit. Und das ist aus meiner Sicht problematisch. Nicht kulturell problematisch. Kulturell ist die Bedeutung gigantisch und identitätsstiftend, aber politisch problematisch. Denn es wird immer so ein Kurzschluss gemacht. Wenn etwas ein Symbol für eine nationale Kultur ist, dann ist es auch gleichzeitig ein Symbol für die Staatlichkeit und zwar auch noch für die aktuelle Staatlichkeit und für die aktuellen Machtverhältnisse. Macron verspricht sich von dem, was er da getan hat, 5 Jahre Wiederaufbau, sofort das militärisch, mehr oder weniger militärisch organisieren, militärisch bürokratisch. Verspricht sich Unterstützung davon, ist ein gutes Recht, ist ein Politiker. Aber das ist jedenfalls kein Symbol für europäische Kultur, für das Gewachsene, für die Identifikation, die aus sehr vielen Bauwerken, aus Kunstwerken, aus vielem anderen hervorgegangen ist. Ich selbst bin nun kein Christ und auch sonst keine anderen Religionen auch nur nahe. Ich akzeptiere das als kulturelles Symbol. Und ich finde es auch beeindruckend, ich habe schon davor gestanden. Aber gerade solche kulturellen Symbole sollte man versuchen, von so einfachen staatlichen Erwägungen von Staatspolitik zu trennen. Deshalb ist ja die Trennung von Staat und Kirche und auch von Staat und Kultur und Staat und Gesellschaft so entscheidend für ein freiheitliches System oder für ein freiheitliches Zusammenleben. Immer dann, wenn der Staat ein religiöses Symbol oder auch ein kulturelles in Stein gegossen, in Bauwerken oder anders realisiert, in Kunstwerken, für sich vollständig vereinnahmt, dann wird es gefährlich. Das heißt nicht, dass ich es nicht gut finde, wie in Frankreich die Trennung zwischen Kirche und Staat durchgesetzt ist. Viel besser als hier. Viel besser als in Deutschland. Das akzeptiere ich. Aber diese nationale Symbolik als staatliche Symbolik und nicht als kulturelle, auch moralische Überlieferung zu sehen, das ist eine Gefahr. Das ist eine ganz große Gefahr. Kultur wird nämlich missbraucht. Auch religiöse Kultur wird missbraucht, wenn sie gleichgesetzt wird mit dem Zentrum eines Staates, wie es der französische Präsident getan hat. Ich weiß, dass er damit den Nerv vieler Franzosen und sicher auch vieler anderer in Europa trifft. Doch aus meiner Perspektive, aus der Perspektive der individuellen Freiheit, ist das außerordentlich gefährlich, wenn man das alles in einen Topf wirft. Denn dann hat der Staat den längeren Arm und nicht die Kirche und nicht die Schöpfer von Kultur, die Bewahrer von Kultur. Dann wird Notre Dame zu einem Machtinstrument, was es auch immer war, so schön es ist. Und deshalb glaube ich, dass eine freiheitliche Alternative oder eine freiheitliche Lösung, freiheitliche Veränderung in diesem Prozess wäre, dass auch sehr viele dieser Monumente, dieser Symbole losgelöst vom Staat weiter existieren, losgelöst vom Frankreich, vom Kulturministerium. Notre Dame gehört dem Kulturministerium, was nun leider nicht genug Geld hat und auch nie genug Geld für eine ordentliche Versicherung hatte. Aber dass sie losgelöst sind in Stiftung, in im Eigentum der Kirche auch. Dann wäre jetzt übrigens die katholische Kirche verantwortlich dafür, das Gebäude wieder aufzubauen, wenn es in deren Eigentum wäre. Kirchen sollten keine Privilegien haben. In vieler Hinsicht haben sie die in Deutschland. Aber kirchliche Einrichtungen sollten der Kirche gehören und nicht dem Staat. Und Symbole europäischer Kultur, von denen ich glaube, dass es viele gibt und dass die bewahrenswert sind, sollten von allen möglichen, von einer Vielfalt von Kräften bewahrt werden. Nicht zuerst vom Staat. Ich halte das grundsätzlich für problematisch. Natürlich ist nicht jedes staatliche Museum gleich ein Kahlschlag im Bereich der individuellen Freiheit. Aber die Stärke Europas ist die Vielfalt der Symboliken, die Vielfalt der christlich fundierten und noch vorchristlich sogar fundierten europäischen Kultur. Und die sollte in ihrer Vielfalt erhalten werden. Und der richtige Akteur dafür ist nicht der Staat. Der richtige Akteur dafür sind Eigentümer, sind Stiftungen, sind Organisationen aller Art. Ist die Vielfalt dessen, was wir Gesellschaft nennen. Dann kann jeder selber entscheiden, wo er mitwirken will, was ihm wichtig ist zu erhalten. Der Gedanke, dass das alles, zumindest die großen Dinge, staatlicher Macht unterstehen müssen und sie auch ständig ist, ist leider auch Teil der europäischen Kultur. Nicht nur der europäischen, aber viele anderen. Aber das ist der freiheitsgefährdende Strang des Denkens. Denn das ist auch ein Mittel, die kulturelle Identifikation, die Identifikation, teilweise den Glauben, staatlich zu vereinnahmen. Und das ist keine freiheitliche Tendenz. Da haben wir in Europa auch in der europäischen Geschichte sehr viele Beispiele dafür. Das heißt nicht, dass es jetzt was Schlechtes wäre oder was Gefährliches, wenn Menschen sich am Wiederaufbau von Notre-Dame finanziell beteiligen. Verschiedene Milliardäre haben ja schon Riesensummen angeboten. Ich persönlich hätte meine Zweifel, das Geld in so eine staatliche Bürokratie unter Führung eines ehemaligen hohen Offiziers zu werfen. Und man hat leider auch das Gefühl, dass es eben sehr schnell staatlicherseits instrumentalisiert wurde, sowohl vom französischen Staat als auch von manchen Politikern, die das nun als neue Chance für Europa begreifen. Eine Chance für Europa sind sehr viele miteinander kooperierende, miteinander konkurrierende, koexistierende einzelne Organisationen, Kirchen, Stiftungen, kulturelle, verschiedenste Arten von kulturellen Organisationen. So wird Europa bewahrt. Europa wird nicht von einem Zentrum aus bewahrt, von dem aus alle Entfernungen in Frankreich gemessen werden. Und am liebsten, wenn es, so wird es in der Geschichte nach manchen Franzosen gegangen, wäre alle Entfernungen in Europa. Nein, Europa lebt eben gerade von dieser kulturellen, sehr stark christlich beeinflussten Tradition, die in den Köpfen vieler da ist und die vielen Menschen die Identifikation gibt und wo viele Menschen daran mitarbeiten wollen, die zu erhalten. Der Staat, der vor allem der französische Zentralstaat, ist dabei weder das einzig denkbare noch das beste Instrument, um diese Tradition zu bewahren. Denn viele Bauwerke, die heute bestehen, viele Kunstwerke sind auch Ausdruck lokalen und regionalen Selbstbewusstseins. Notre-Dame ist ein Symbol des Zentralismus. Auch das ist Teil der europäischen Tradition. Natürlich. Aber es gibt auch andere Teile. Und für alle Teile dieser Tradition sind Lösungen jenseits totaler staatlicher, zentralstaatlicher Kontrolle diejenigen, die der europäischen Tradition tatsächlich entsprechen. Zumindest dem freiheitlichen Strang der europäischen Tradition. Und Europa ist zu einer Heimat für viele seiner Bürger geworden, aufgrund dieser freiheitlichen Stränge und nicht aufgrund der zentralisierten großen Staaten. So, das war's zu Notre Dame. Ein paar Überlegungen dazu. Und jetzt zum zweiten Thema, zum Impfen. Wer meinen Podcast schon länger hört, weiß, dass ich gegenüber staatlichen Eingriffen, staatlichen Vorschriften, staatlichen Umverteilungen, sowas außerordentlich skeptisch eingestellt bin und die Kernaufgaben des Staates sehr stark eingeschränkt und limitiert und vor allem klar beschrieben sehen würde. Eine der Aufgaben, für die man zumindest vernünftig argumentieren kann und klar argumentieren kann, ist der Schutz der Sicherheit von Bürgern, der Bürger eines Staates. Und ich werde deshalb zur Impfpflichtdebatte in zwei Stufen argumentieren. Erstens, ich glaube, dass das eine unter heutigen Bedingungen ein legitimer Eingriff des Staates ist, eine Impfpflicht zu erheben. Zweitens, es gibt wie immer bessere Lösungen, die ohne diese Impfpflicht auskommen. Bei der heutigen Mentalität habe ich aber meine Zweifel, dass die sehr schnell realistisch sind oder sehr schnell realisierbar sind. Das betrifft natürlich auch eine Menge anderer Bereiche, wo man auch so argumentieren muss, aber heute eben, ich das mal zur Impfpflicht erläutern. Hier geht es um einen sehr geringen Eingriff. Kinder sollen geimpft werden, der sehr großen Schaden verhindern kann, vor allem Schaden bei anderen. Das eine ist ja die Verantwortungslosigkeit der Eltern gegenüber ihren eigenen Kindern. Das ist ein noch komplizierteres Feld zu diskutieren. Aber hier geht es auch um die Verantwortungslosigkeit und die Gefährdung anderer Kinder. Der Eingriff Einer Impfpflicht ist ein relativ geringer Eingriff. Die immer wieder diskutierten Nebenwirkungen treten mit außerordentlich geringer Wahrscheinlichkeit auf. Die Bedrohung ist dagegen real. Die Zahl der Erkrankungen an Masern steigt. Bei anderen ansteckenden Krankheiten auch. Und die Bedrohung besteht insbesondere, wenn wir mal jetzt vor allem von den Kindern reden, für andere Kinder, die sich anstecken können. Deshalb halte ich, der ich sonst sehr wenige Eingriffe für gerechtfertigt halte, eine staatlich durchgesetzte Impfpflicht für verantwortbar und sinnvoll. Vor allem in einem Land, in dem große Teile der Bevölkerung, der gebildeten Bevölkerung, muss man noch hierzu sagen, naturwissenschaftliche Erkenntnisse, empirisch gewonnene Erkenntnisse, theoretisch gut untermauerte Erkenntnisse immer wieder ignorieren und geradezu stolz darauf sind, homöopathische Medikamente zu nehmen und allem möglichen Irrsinn hinterherrennen, allem möglichen esoterischen Quatsch hinterherrennen. Ich will das alles nicht verbieten. Von mir aus kann jeder schlucken, was er will, ja. Und auch noch über homöopathische Medikamente geht das hinaus und sowas. Aber ich glaube, das hat eine Grenze dann, wenn man damit andere gefährdet. Wenn man damit zum Beispiel in Schulen, in Kitas und so andere Kinder gefährdet. Deshalb glaube ich, unter den gegebenen Voraussetzungen, was die, sagen wir mal, die Gedankenwelt vieler Eltern betrifft, nicht zu vieler, aber es sind eben signifikant viele, und was den sonstigen Rechtsrahmen betrifft, ist eine Impfpflicht gerechtfertigt. Ob das ein Bundesgesetz sein muss oder Landesgesetz, ich bin immer ein großer Anhänger von dezentralen Gesetzgebungen oder Verordnungen. Natürlich hat man hier dann auch ein Problem, wenn dann die Kinder, die Krankheit in sich tragen, reisen und sowas. Okay, also kann man auch auf Bundesebene machen, würde in dem Fall, glaube ich, geringe Unterschiede machen. So, nun, was wäre denn eine freiheitlichere oder eine freiheitliche Alternative zu einer Impfpflicht? Natürlich, ich habe das an anderer Stelle schon mal geschrieben, könnte man sich auch vorstellen, dass zum Beispiel alle Einrichtungen, wo Kinder viel zusammenkommen, also Kitas, Schulen, vielleicht auch Sportvereine, wer auch immer, verlangen, dass die Kinder, die dorthin kommen, geimpft sind gegen bestimmte Krankheiten. Das wäre eine vernünftige Lösung. Dann könnten Eltern ihre Kinder nur noch dahin schicken, wo nur geimpfte Kinder hinkommen. Das müssten natürlich Kontrollmechanismen sein, die kann man auch freiwillig machen. Inwieweit das mit Datenschutzgesetzen und sowas vereinbar ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber wir haben ein Problem, dass solche Vertragsfreiheit, es würde ein sehr großes Maß an Vertragsfreiheit voraussetzen, in Deutschland einfach nicht gegeben ist. Also eine Schule kann das nicht einfach selber entscheiden. Oder eine Kindertagesstätte oder ein Schulhort, wo die Kinder auch relativ eng zusammen sind. Oder viele andere Orte, die wir uns vorstellen können. Die können das nicht selber entscheiden. Und deshalb, es wäre gut aus meiner Sicht, und dann könnte man Kinder dort ausschließen an diesen Stellen. So, das wäre eine Möglichkeit. Die Möglichkeit wäre die bessere Möglichkeit. Könnte dann noch vielleicht Kindertagesstätten geben, wo nur ungeimpfte Kinder hingehen. Die Eltern müssen das dann selber verantworten. Inwieweit die das gibt, das ist halt ist problematisch, die ganze Sache. Aber es wäre möglich, dass man so etwas einfach auf privatrechtlicher Basis organisiert. Aber davon sind wir heutzutage leider weit weg. Sehr weit sind wir davon sogar weg. Und deshalb ist es aus meiner Sicht eine vernünftige Idee, an dieser Stelle für eine Impfpflicht zu plädieren. Ich glaube, dass es ruft nicht Begeisterung bei allen Hörern hervor, Hörerinnen und Hörern. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Argumente ganz überwältigend sind für diesen staatlichen Eingriff in der Gesamtheit der Rahmenbedingungen und in der Abwägung tatsächlich von Risiken für andere Kinder, für andere Menschen, die durch die Nichtimpfung von einzelnen Kindern entstehen. So, das war mein zweiter Punkt. Und jetzt, bevor ich allen schöne Feiertage wünsche, frohe Ostern, am Sonntag dann, am Montag, noch eine Bemerkung und eine Aufforderung. Ist aber eine Aufforderung und ein Wunsch, der mit einem Goodie verbunden ist. Also, alle Leute, die diesen Podcast auf iTunes hören, können den Podcast natürlich auch auf iTunes bewerten. Mit Stern versehen, kommentieren, was auch immer. Unter den ersten 20 Bewertungen verlosen wir 5 Bücher und zwar E1 von Roland Bader, Michael Klonowski, Ayn Rand, Murray Rothbard und André Lichtschlag. Unter den ersten 20, die bewerten. Wir werden das bekannt geben in einer der nächsten Folgen. Und ob jemand in die Verlosung kommt, hängt nicht davon ab, ob er den Podcast positiv oder negativ bewertet. Alle kommen in die Verlosung. Und dann werden wir sehen, was rauskommt. Also ich bedanke mich schon vorab, auch wie immer, für Kommentare und alles andere. Und in 1 oder 2 Wochen werden wir dann die Gewinner bekannt geben. Ich verbleibe jetzt mit den besten Wünschen für schöne Feiertage, für eine schöne Zeit. Ist ja auch immer Zeit, ein bisschen nachzudenken oder auch einfach mal ganz aufzuhören nachzudenken. Und freue mich auf die nächste Ausgabe in der Woche nach Ostern. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Sie hörten die Sendung Asozial, den marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Selbstbestimmung ist die Essenz der Freiheit, nicht Mitbestimmung.